In einer Aufnahme von den Niedersächsischen Musiktagen 2017 brachten wir von Felix Mendelssohn Bartholdy das Violinkonzert E-Moll Opus 64 mit der NDR Radiophilharmonie und Caroline Wittmann, Violine und Leitung dieser Aufnahme.
NDR Kultur. Am Abend vorgelesen.
Theodor Fontanes Roman Unwiederbringlich, gelesen von Gerd Westphal, steht auf unserem Programm. Heute können Sie den zweiten von 22 Abschnitten hören. Den Stoff zu seinem Buch, das zwischen 1887 und 1890 entstand, entnahm Fontane einer zeitgenössischen Begebenheit aus Strelitzer Hofkreisen, die ihm brieflich mitgeteilt worden war. Für den Roman veränderte er jedoch Milieu und Zeit, worüber er sich in einem Brief so geäußert hat. Ich bin aber doch ein kluger Feldherr gewesen und habe die Geschichte von Strelitz nach Schleswig-Holstein und Kopenhagen hin transportiert, so dass sie jetzt zum kleineren Teil auf einem Schloss in der Nähe von Glücksburg, zum größeren in Kopenhagen und auf der Insel Seeland spielt. Solche Transponierung ist nicht leicht. Ich ging sämtliche deutsche Höfe durch. Nichts passte mir. Als ich aber Nordschleswig und Kopenhagen gefunden hatte, war ich raus. Der Stoff selbst ist, wie für Fontane typisch, eine Ehegeschichte. Dänemark und Schleswig-Holstein liefern Milieuhintergrund und Zeitkolorit. Der Roman spielt 1859-60, wenige Jahre vor dem Preußisch-Dänischen Krieg, in welchem die Herzogtümer Schleswig und Holstein an Preußen fielen. Nun aber zum eigentlichen Romangeschehen, das auf Schloss Holkenäs südlich von Glücksburg beginnt, wo Graf Holk mit seiner Frau Christine in einer Ehe zusammenlebt, die seit längerem von Spannungen bestimmt ist. Die Nonchalance und aristokratische Mediokrität des Grafen und die ein wenig starre Tugendhaftigkeit der Gräfin wollen sich nicht recht vertragen. Zwei Kinder sind im Hause, Asta und Axel, deren Lehrerin ein Fräulein von Dobschütz ist, zugleich Gesellschafterin der Gräfin. Oft zu Gast auf Holkenäs ist der Schwager des Grafen, der Baron Arne von Arnewijk, der vermittelnd zwischen den Eheleuten steht. Diese Gesellschaft haben wir am Schluss der letzten Lesung angetroffen, vermehrt um den Seminardirektor Schwarzkoppen. Christine ist im Gespräch mit Schwarzkoppen, Holk unterhält sich umherwandelnd mit dem Schwager Arne. Hören Sie nun wieder Gerd Westphal.
Holk und Arne hatten inzwischen ihren Gang unter der Säulenhalle fortgesetzt und waren zuletzt auf einen Kiesweg zugeschritten, der in einer Schlängellinie bis an die nächsten Stufen der zur See niedersteigenden Terrasse lief. An eben dieser Stelle befand sich auch ein aus Zypressen und Lorbeer gebildetes Boskett mit einer Marmorbank in Front, und hier setzten sich die beiden Schwäger, um ungestört ihre Zigarre rauchen zu können, was die Gräfin, wenn man unter der Halle saß, zwar nie verbot, aber auch nicht eigentlich gestattete. Das Gespräch beider drehte sich sonderbarerweise noch immer um das Wunder von Tierarzt, was ziemlich unerklärlich gewesen wäre, wenn nicht Holk außer seiner Bauleidenschaft auch noch eine zweite Passion gehabt hätte, die für schönes Vieh. Er war kein großer Landwirt, wie sein Schwager Arne. Ja, tat sich was damit, es nicht zu sein, aber auf sein Vieh hielt er doch, fast nach Art eines Sportsmanns, und freute sich, es bewundert zu sehen und dabei von mirakelhaften Milcherträgen erzählen zu können. Aus diesem Grunde war ihm der neue Veterinärarzt eine wirklich wichtige Persönlichkeit, und nur die homöopathische Heilmethode desselben ließ immer wieder einige Bedenken in ihm aufsteigen. Aber Arne schnitt diese Bedenken ab. Das sei ja gerade das Interessanteste an der Sache, dass der neue Doktor nicht bloß gute Kuren mache, das könnten andere auch, sondern wie er sie mache und wodurch. Die ganze Geschichte bedeutet nicht mehr und nicht weniger als den endlichen Triumph eines neuen Prinzips. Erst von der Viehpraxis her datiere der nicht mehr anzuzweifelnde Sieg der Homöopathie. Bis dahin seien die Quacksalber alten Stils nicht müde geworden, von der Macht der Einbildung zu sprechen, was natürlich heißen sollte, dass die Streukügelchen nicht als solche heilten. Eine schleswigsche Kuh aber sei Gott sei Dank frei von Einbildungen. Und wenn sie gesund würde, so würde sie gesund durch das Mittel und nicht durch den Glauben. Arne verbreitete sich noch des Weiteren darüber, zugleich hervorhebend, dass es sich bei den Kuren des neuen, beiläufig aus dem Sächsischen stammenden Doktors, allerdings auch noch um andere Dinge handle, die mit Allopathie oder Homöopathie nichts Direktes zu schaffen hätten. Unter diesen Dingen stehe die durchgeführteste, schon den Luxus streifende Reinlichkeit oben an, also immer neue Stallbauten und unter Umständen selbst ein Operieren mit Marmorkrippen und vernickelten Raufen. Holk hörte das alles mit Entzücken und empfand so große Lust, mit Christine darüber zu sprechen, dass er die Zigarre wegtat und auf die Säulenhalle zurückschritt. »Ich höre da eben interessante Dinge, Christine. Dein Bruder erzählt mir von homöopathischen Kuren eines neuen sächsischen Veterinärdoktor, der in Leipzig seine Studien gemacht hat. Ich betonte Leipzig, weil es Hochburg der Homöopathie ist. Wahre Wunderkuren. Sagen Sie, Schwarzkoppen, wie stehen Sie zu der Sache? Die Homöopathie hat so etwas Geheimnisvolles, Mystisches. Interessant genug und in ihrer Mystik eigentlich ein Thema für Christine.« Schwarzkoppen lächelte. »Die Homöopathie verzichtet, so viel ich weiß, auf alles Geheimnisvolle oder gar Wunderbare. Es ist einfach eine Frage von viel oder wenig und ob man mit einem Gran so weit kommen kann wie mit einem halben Zentner. Versteht sich?« sagte Holk. »Und dann gibt es noch einen Satz, similia similibus, worunter sich jeder denken kann, was er will, und mancher denkt sich gar nichts dabei, wohin wohl auch unser tierärztlicher Pfiffikus und Mann der Aufklärung gehören wird. Er gibt seine Streukügelchen und ist im Übrigen als Hauptsache für Stallreinlichkeit und Marmorkrippen. Und ich möchte sagen, die Tröge müssen so blank sein wie ein Taufbecken. Ich glaube, Helmut, dass du deine Vergleiche rücksichtsvoller wählen könntest, schon um meinetwillen, namentlich aber in Schwarzkoppens Gegenwart. Zugestanden. Übrigens alles ipsissima verba des neuen Wunderdoktors, Worte, die dein Bruder zitierte, wobei freilich nicht bestritten werden soll, dass es sich auch für den Doktor empfehlen würde, solche Vergleiche lieber nicht zu brauchen, zumal er konvertit ist. Er heißt nämlich Lissauer.« Schwarzkoppen und Christine wechselten Blicke. »Wenn er übrigens auf den Hof kommt, so lade ich ihn unten, in der Inspektorwohnung zum Lunch. Hier oben ist er entbehrlich. Ich weiß, und du darfst unbesorgt sein. Aber ich rechne es ihm an, dass er selbstständige Gedanken hat und den Mut der Aussprache. Das mit den Marmorkrippen ist natürlich mehr oder weniger Torheit und nichts als ein orientalischer Vergleich, den man ihm zugutehalten muss. Aber mit der Forderung der Reinlichkeit so ganz im Allgemeinen, damit hat er doch recht. Meine Ställe, die noch sämtlich aus dem Ende des vorigen Jahrhunderts sind, müssen fort. Und ich freue mich, endlich eine Veranlassung und einen Sporn zu haben, mit dem alten Unwesen aufzuräumen.« Die Gräfin schwieg und suchte mit der Nadel in den Seidenfäden, die vor ihr auf dem Tische lagen. Den Grafen verdroß dies Schweigen. »Ich dachte, du würdest mir deine Zustimmung ausdrücken.« »Es sind Wirtschaftssachen, in denen ich, was auch beliebt wird, nicht mitzusprechen habe. Hältst du Marmorkrippen oder Ähnliches für nötig? So werden sie sich finden. Und wenn es in Carrara wäre.« »Was lässt dich wieder so bitter sprechen, Christine? Verzeih, Helmut, aber es trifft sich unglücklich. Eben habe ich mit Schwarzkoppen über Dinge gesprochen, die mir mehr am Herzen liegen. Übrigens auch Bausachen. Und im selben Augenblick willst du Ställe bauen. Ställe. Freilich will ich das. Du vergisst immer, Christine, wenn du auch nicht mitsprechen willst, wie du eben sagtest, du vergisst immer, dass ich in erster Reihe Landwirt bin. Und für einen Landwirt ziemt sich eben das Landwirtschaftliche. Das Landwirtschaftliche ist die Hauptsache. Nein, die Hauptsache ist es nicht. Na, was denn? Es ist ein Unglück und ein Schmerz für mich, dass ich das Selbstverständliche dir gegenüber noch immer wieder hervorheben muss. Ach, ich verstehe. Die Kirche soll ausgebaut werden oder ein Schwesternasyl oder ein Waisenhaus und dann ein Campo Santo und dann wird der ganze Cornelius aufgekauft und in Wasserfarben an die Wand gemalt. Es war selten, dass der Graf zu solchen Worten seine Zuflucht nahm, aber es gab ein paar Punkte, wo Verstimmung und Gereiztheit sofort über ihn kamen und ihn die feinen Umgangsformen vergessen ließen, deren er sich sonst rühmen durfte. Sein Schwager wusste das und schritt deshalb rasch ein, um das Gespräch in andere Wege zu leiten, wozu sein guter Humor ihn jederzeit befähigte. Schwester, Schwager, ich meinerseits denke, das eine tun und das andere nicht lassen. Da habt ihr meine Weisheit und den Frieden dazu. Zudem, Holk, du weißt noch nicht einmal, um was es sich handelt. Holk lachte gutmütig. Du weißt es nicht, fuhr Arne fort, und ich weiß es auch nicht, der ich doch sonst in die Geheimnisse Christinens eingeweiht zu sein pflege. Freilich, wenn mich nicht alles täuscht, so haben wir hier den Schlüssel. Und dabei nahm er das aquarellierte Blatt, das die Dobschütz inzwischen gebracht hatte. Charmant, von welcher Hand es auch herrühren möge. Gotik, Engel, Palmen. Soll man selbst unter diesen nicht ungestraft wandeln dürfen? Und an allem ist dieser unglückselige Veterinärarzt schuld, ein Mann in Stulpenstiefeln, an dem nichts komischer ist als die Tatsache, dass er Sächsisch spricht. Er müsste eigentlich Plattdeutsch sprechen, sogar Mecklenburgisch. Wobei mir einfällt, wisst ihr denn schon, dass sich in Kiel und Rostock eine plattdeutsche Dichterschule gebildet hat? Oder eigentlich zwei, denn die Deutschen, wenn sich irgendwas auftut, zerfallen immer gleich wieder in zwei Teile. Kaum ist das Plattdeutsche da, so haben wir auch schon wieder Itzio in Partes. Und die Mecklenburger marschieren unter ihrem Fritz Reuter und die Holsteiner unter ihrem Klaus Groth. Aber Klaus Groth hat einen Pach voraus, weil er Lyriker ist und komponiert werden kann. Und davon hängt eigentlich alles ab. Kein Jahr, vielleicht kein halbes, so kommt er von keinem Klavier herunter. Ich hab da schon was auf eurem Flügel liegen sehen. Asta, du könntest was von ihm singen.
Ich mag nichts Plattdeutsches.
Na, dann sing was Hochdeutsches. Aber natürlich etwas recht Hübsches und Lustiges.
Ich mag nichts Lustiges.
Nun, wenn es nichts Lustiges sein kann, dann sing was recht Trauriges. Aber es muss dann auch ganz traurig sein, dass man auf seine Kosten kommt. Etwas von einem Pagen, der für Comtesse Asta stirbt. Oder von einem Ritter, der von seinem Nebenbuhler erschlagen und am Wege begraben wird. Und daneben wacht der Hund am Grabe des Ritters. Und drei Raben sitzen in einer Pappelweide und kreischen und sehen zu. Asta, die mit dem Onkel auf einem Neckfuß stand, würde ihm auch diesmal eine Antwort nicht schuldig geblieben sein, wenn nicht eben in diesem Augenblick ihre Aufmerksamkeit nach einer anderen Seite hin in Anspruch genommen worden wäre.
»Da kommt Elisabeth«, rief sie freudig erregt, »und der alte Petersen mit ihr und Schnuck auch.«
Und als sie das sagte, traten alle von der Halle her in den Vorgarten und grüßten mit ihr zugleich hinunter. Pastor Petersen und seine Enkelin Elisabeth, vielleicht weil das Licht sie blendete, bemerkten von dem ihnen geltenden Gruße nichts, aber umso deutlicher sah man von oben, von Terrasse und Vorhalle her, die unten am Strand immer näher kommenden. Der Alte, seinen Hut in der Hand, so dass der Wind mit seinem dünnen, aber langen weißen Haare spielte, ging ein paar Schritte vorauf, während Elisabeth sich nach Holz- und Borkenstückchen bückte, die zwischen dem Seetang umherlagen, und sie ins Meer warf, um Schnuck, einen wundervollen schwarzen Pudel, danach apportieren zu lassen. Jetzt aber ließ sie davon ab und begnügte sich, ein paar Blumen zu pflücken, die zwischen dem Strandhafer standen. Und so schlendernd kamen sie schließlich bis an den Pier, wo sie links abbogen, um die Terrasse hinaufzusteigen.
»Sie kommen«, brach Asta mit erneutem Jubel aus, »und Elisabeth bringt ihren Großvater mit.«
»Ja«, sagte Baron Arne. Vielleicht könnte man auch sagen, der Großvater bringt Elisabeth mit. Aber so seid ihr. Die Jugend ist die Hauptsache. Wenn man alt wird, ist man nur noch Beigabe. Jung sein heißt selbstsüchtig sein. Aber eigentlich ist es später auch nicht besser.
Mein erster Gedanke war, als ich den Alten sah, da kommt unsere Whistpartie. Schwarzkoppen ist freilich nicht für Spiel, aber Gott sei Dank auch nicht dagegen. Und würde, wenn er Katholik wäre, wahrscheinlich von einer lässlichen Sünde sprechen. Und das sind mir die Liebsten. Im Übrigen bewundere ich diesen Pudel. Wie heißt er doch? Schnuck, sagte Asta. Richtig, Schnuck. Eigentlich mehr ein Name für eine Lustspielfigur. Er war schon dreimal oben und immer wieder zurück. Offenbar freut er sich ganz unbändig. Und nun sage Asta, worauf freut er sich? Auf dich? Oder auf die Kunststücke, die er machen darf? Oder auf den Zucker, den er dafür kriegt? 2 Stunden später war es still. Unter der Säulenhalle der Abend war hereingebrochen und nur am Horizont lag noch ein roter Widerschein. Alles hatte sich in das Wohn- und Empfangszimmer zurückgezogen, das in gleicher Größe wie der Esssaal unmittelbar hinter diesem lag und den Blick zunächst auf einen wohlgepflegten, mit Treibhäusern besetzten Vorgarten hatte, der weiterhin in große, bergabsteigende Parkanlagen überging. Das Wohn- und Empfangszimmer war reich möbliert und hatte doch Raum genug zu freier Bewegung. Neben dem Flügel in der geschütztesten Ecke stand ein großer, runder Tisch mit einer Moderateurlampe darauf. Hier saßen die Gräfin und ihre Freundin, die Dobschütz, die vorlesen sollte, während Asta und Elisabeth dicht neben ihnen auf 2 Fußbänken Platz genommen hatten und abwechselnd leise plauderten oder den Pudel zu dessen eigener sichtlicher Freude Kunststücke machen ließen. Aber zuletzt wurde er müde von der Anstrengung und schlug, weil er die Balance nicht mehr halten konnte, mit einer seiner Pfoten auf die Tasten des offenstehenden Flügels. »Nun spielt er auch noch«, lachte Asta. »Ich glaube, wenn er will, spielt Schnuck besser als ich. Er ist so geschickt und Tante Julie wird es nicht bestreiten. Vorhin sollte ich spielen und sogar singen. Onkel Arne bestand darauf, aber ich hütete mich wohl. Ich habe bloß Lust und gar kein Talent.« »Hast du was mitgebracht, Elisabeth? Ihr habt ja immer was Neues. Und du hattest ja auch eine Mappe am Arm, als du kamst. Lass uns sehen.« So plauderten die Mädchen weiter. In der schräg gegenüberliegenden Zimmerecke aber saßen die 4 Herren beim Whist. Arne wie gewöhnlich mit dem alten Petersen scheltend, dass er noch so langsam spiele wie zur Zeit des Wiener Kongresses. »Ja«, lachte Petersen, »wie zur Zeit des Wiener Kongresses. Da spielte man langsam, das galt für vornehm. Und muss ich Ihnen nachher eine Geschichte davon erzählen?« Eine Geschichte, die wenig bekannt ist und die, soviel ich weiß, von Thorwaldsen stammt, der sie von Wilhelm von Humboldt hörte. »Von Alexander«, sagte Arne. »Nein, erlauben Sie, Arne, von Wilhelm von Humboldt. Wilhelm war überhaupt aufpassen, Petersen.« Und das Spiel nahm ohne weitere Zwischenrede seinen Fortgang und auch die Mädchen dämpften ihre Stimmen, denn die Dobschütz hatte zu lesen begonnen. Und zwar aus einem großen Zeitungsblatt, das im Laufe des Nachmittags der Postbote gebracht hatte. Freilich war es noch kein rechtes Vorlesen, sondern erst der Versuch dazu, wobei sich's die Dobschütz, in den Zeitungen zitterte der italienische Krieg noch nach, angelegen sein ließ, zunächst nur die Kopftitel zu lesen, und zwar in einem anfragenden Tone. Erzherzog Albrecht und Admiral Tegetow? Die Gräfin schüttelte den Kopf. Auf dem Marsche nach Magenta? Die Kürassierbrigade Bonnemain? Neues Kopfschütteln. Man schreibt uns aus Charlottenburg über das Befinden König Friedrich Wilhelms IV.? Ja, unterbrach hier die Gräfin. Das lies, liebe Dobschütz, das aus Charlottenburg. Ich habe kein Interesse für Kriegsgeschichten. Es sieht sich alles so ähnlich und immer bricht wer auf den Tod verwundet zusammen und lässt sterbend irgendein etwas leben, das abwechselnd Polen oder Frankreich oder meinetwegen auch Schleswig-Holstein heißt. Aber es ist immer dasselbe. Dieser moderne Götze der Nationalität ist nun mal nicht das Idol, vor dem ich bete. Die rein menschlichen Dinge, zu denen für mich wenigstens auch das Religiöse gehört, interessieren mich nun mal mehr. Dieser unglückliche König in seinem Charlottenburger Schloss, ein so heller Kopf und nun umnachtet in seinem Geiste. Ja, das interessiert mich. Ist es lang? 1 Spalte, das ist viel. Aber fang nur an, wir können ja abbrechen. Und nun las die Dobschütz. Alle Nachrichten stimmen dahin überein, dass es mit dem Befinden des Königs schlechter geht. Seine Teilnahme lässt nach und die Stunden, in denen er folgen kann, werden immer seltener.
Selbstverständlich beginnt dieser Zustand des Kranken auch das staatliche Leben zu beeinflussen und gewisse Rücksichten, die man bisher nahm, lassen sich nicht mehr durchführen. Es lässt sich nicht verkennen, dass sich ein vollständiger Systemwechsel vorbereitet und dass sich dieser Wechsel demnächst auch in der auswärtigen Politik zeigen wird. Das Verhältnis zu Russland und Österreich ist erschüttert. Ein freundschaftliches zu den Westmächten bahnt sich mehr und mehr an, zu England gewiss. Alles, was geschieht, erinnert an die Zeit von 6 bis 13, die nach voraufgegangener Erniedrigung eine Zeit der Vorbereitung und Wehrhaftmachung war. Mit solcher Wehrhaftmachung beschäftigen sich unausgesetzt die Gedanken des Prinzregenten. Und ist Preußen militärisch erst das, was der Prinzregent aus ihm zu machen trachtet, so werden wir sehen, was wird. Und in keiner Frage wird sich das deutlicher zeigen als in der schleswig-holsteinischen. Es ist gut, sagte die Gräfin. Ich dachte, der Artikel würde Mitteilungen vom Hofe bringen. Anekdotische Züge, Kleinigkeiten, die meist die Hauptsache sind. Und nun bringt er politische Konjekturen. Ich glaube nicht an Vorhersagungen, die meist von denen gemacht werden, die die geringste Berechtigung dazu haben. Aber was ist das für ein Bild, das ich da auf der Rückseite der Zeitung sehe? Schloss und Schlosstürme? Die Dobschütz, die nichts davon wusste, wandte die Zeitung und sah nun, dass es eine Annonce war, die mit ihrem großen Holzschnitt in der Mitte beinahe die ganze Rückseite der Zeitung einnahm. Das Auge der Dobschütz glitt darüber hin. Dann sagte sie, es ist eine Pensionsanzeige aus der Schweiz. Natürlich vom Genfer See. Hier, das kleine Gebäude, ist das Pensionat und das große Hotel im Vordergrund ist nur Zugabe. Lies, ich interessiere mich für solche Annoncen. Unsere Pension Bourivage tritt nun in ihr 25. Jahr. Es haben in dieser Zeit junge Damen aus allen Teilen der Erde Aufnahme bei uns gefunden und bewahren uns, so viel wir erfahren, ein freundliches Gedenken. Wir verdanken dies neben dem Segen, der nicht fehlen darf, auch wohl den Grundsätzen, nach denen wir unsere Pension unausgesetzt leiten. Es sind dies die Grundsätze der Internationalität und konfessioneller Gleichberechtigung. Ein calvinistischer Geistlicher steht leitend an der Spitze des Ganzen, aber durchaus von einem Geiste der Duldung erfüllt, überlässt er es den Eltern und Vormündern, die Zöglinge, die man uns anvertraut, an diesem Religionsunterricht teilnehmen zu lassen oder nicht. Die Gräfin erheiterte sich sichtlich. Sie hatte den Zug der meisten Frommen und Kirchlichen, die Kirchlichkeit anderer nicht bloß anzuzweifeln, sondern meist auch von der komischen Seite zu nehmen. Und so waren ihr den Mitteilungen aus dem Lager der Katholiken und beinahe mehr noch der Genferischen immer eine Quelle vergnüglicher Unterhaltung, auch wenn sich nicht wie hier eine das heitere, so direkt herausfordernde Geschäftlichkeit mit einmischte. Sie nahm das Blatt, um die Pensionsanzeige, die sich noch fortsetzte, weiterzulesen, aber der Diener, der schon seit einer Viertelstunde den Whist-Tisch beobachtet und den Schluss des Robbers abgewartet hatte, trat jetzt vor, um zu melden, dass der Tee serviert sei. »Trifft sich vorzüglich«, sagte Baron Arne. »Wenn man gewonnen hat, zählt ein Rebhuhn, worauf ich rechne, zu den gesundesten Gerichten. Sonst freilich nicht.« Und damit erhob er sich und reichte dem Fräulein von Dobschütz den Arm, während Schwarzkoppen mit der Gräfin voranschritt. »Nun, Petersen«, sagte der Graf, »wir müssen miteinander Vorlieb nehmen.« Und an Asta und Elisabeth vorübergehend rief er diesen zu, »Nun, meine Damen«, aber Asta streichelte nur zärtlich seine Hand und sagte, »Nein, Papa, wir bleiben hier. Mama hat es schon erlaubt. Wir haben uns noch allerlei zu erzählen.« In dem Esssaale war gedeckt, die Flügeltüren standen auf und ein heller Lichterglanz empfing die Eintretenden. Die Gräfin nahm ihren Platz zwischen den beiden Geistlichen, während Fräulein von Dobschütz mit Holk und Arne ihr gegenüber saßen. Einen Augenblick später erschienen auch der Hauslehrer und Axel. »Ich habe mich eben sehr erheitert«, wandte sich die Gräfin an Schwarzkoppen. »Ah«, warf Holk dazwischen in einem Tone, der, wenn weniger spöttisch, ergötzlich gewesen wäre. Und Arne, der den Spott darin nur zu sehr herausfühlte, denn Christine war eigentlich nie heiter, lachte herzlich vor sich hin. »Ich habe mich eben sehr erheitert«,
wiederholte die Gräfin mit einem Anfluge von Empfindlichkeit und fuhr dann fort, es ist doch ein Eigending um diese Schweizer Pensionen, in denen sich Geschäftlichkeit mit Calvinismus so gut verträgt. Es war immer die hässliche Seite des Calvinismus, so lebensklug zu sein. Schwarzkoppen, an den sich auch diese zweite Bemerkung gerichtet hatte, verneigte sich. Ihr Bruder aber sagte, das ist mir neu, Christine. Calvin, soviel ich weiß, war unbequem und unerbittlich. Knox desgleichen und Coligny benahm sich jedenfalls nicht allzu lebensklug. Sonst lebt er vielleicht noch. Und dann La Rochelle. Und dann die 10.000 Ausgewanderten um Glaubenswillen. Es soll den Lutherschen schwer werden, Seitenstücke dazu zu finden. Oder wohl gar Besseres. Ich beantrage Gerechtigkeit. Schwarzkoppen, Sie dürfen mich nicht im Stich lassen gegen meine Schwester. Und Petersen, Sie auch nicht. Holk, der seinen Schwager überhaupt sehr liebte, hatte seine herzliche Freude, dass Arne so sprach. Das ist recht, Alfred. Für die, die nicht da sind, muss man eintreten. Und wenn es Preußen wäre, setzte Arne lachend hinzu, wobei mir der Artikel einfällt, der vorhin vorgelesen wurde. Was war es eigentlich damit? Ich habe nämlich die Tugend beim Whist gewinnen und doch so ziemlich allem folgen zu können, was nebenher gelesen oder gesprochen wird. Ich hörte was vom Charlottenburger Hof und von der Wehrhaftmachung und Anno 13, oder war es nicht so? Anno 13 habe ich bestimmt gehört und Wehrhaftmachung auch. Ach, liebe Dobschütz, erzähle, was es war, sagte die Gräfin. Es war genau so, wie der Herr Baron annimmt. Und alles in allem schien der Artikel sagen zu wollen, dass es mit Dänemark vorbei sei, wenn es mit sich in der Sprachenfrage nicht handeln lasse. Holk lachte. Mit Dänemark vorbei. Nein, Herr Preuß, so weit sind wir noch nicht. Und unter allen Umständen haben wir immer noch die Geschichte vom Storch und Fuchs. Der Fuchs in der Fabel konnte nicht an das Wasser heran, weil es in einer Flasche war. Und der neueste Fuchs, der Preuße, kann nicht an Dänemark heran, weil es Inseln sind. Ja, das Wasser, Gott sei Dank. Es ist immer dieselbe Geschichte. Was der eine kann, kann der andere nicht. Und so gut die Preußen ihren Parademarsch marschieren, über die Ostsee können sie nicht rüber. Wenn es auch bei Klaus Groth heißt, der Ostsee ist man ein Pool. Arne, der bis spät in den Herbst hinein seine Abendmahlzeit regelmäßig mit einem Teller saurer Milch einleitete, streute eben Brot und Zucker auf die vor ihm stehende Satte, nahm einen ersten Löffel voll und sagte dann, während er seinen Bart putzte, »Schwager, da divergieren wir. Der einzige Punkt. Und ich setze hinzu, glücklicherweise, denn mit seiner Schwester darf man schon allenfalls Krieg führen, aber mit seinem Schwager nicht. Ich berufe mich übrigens auf Petersen. Der hat am meisten vom Leben gesehen.« Petersen nickte. »Sieh, Holk«, fuhr sein Schwager fort, »du sprichst da von Fuchs und Storch. Na gut, ich habe nichts dagegen, dass wir in die tiergeschichtliche Fabel hineingeraten. Im Gegenteil, denn es gibt auch eine Fabel vom Vogelstrauß. Lieber Holk, du steckst den Kopf wie Vogelstrauß in den Busch und willst die Gefahr nicht sehen.« Holk wiegte sich hin und her und sagte dann, »Abba, Alfred!« Wer sieht überhaupt in die Zukunft? Nicht du, nicht ich. Aber schließlich alles ist Wahrscheinlichkeitsrechnung. Und zu dem Unwahrscheinlichsten von der Welt gehört eine Gefahr von Berlin oder Potsdam her. Die Tage der Potsdamer Wachtparade sind vorüber. Nichts über den alten Fritzen. Er hat keinen größeren Verehrer als mich. Aber alles, was er getan hat, hat den Charakter einer Episode, die für sein Land geradezu verhängnisvoll geworden ist. Also der Ruhm eines Landes oder gar seine Größe sein Verhängnis. Ja, das klingt sonderbar. Und doch, lieber Arne, Holk unterbrach sich, denn man hörte vom Nebenzimmer her, dass Asta sich mühte, die Begleitung eines Liedes auf dem Flügel herauszutippen. Es wurde aber gleich wieder still und Holk seinerseits wiederholte, ja, Schwager, es klingt sonderbar, dass der Ruhm ein Verhängnis sein soll. Und doch, dergleichen kommt vor und entspricht dann immer der Natur der Dinge. Möglich, dass auf diesem brandenburgischen Sumpf- und Sandland, auf dem ja die Semnonen und ähnliche rothaarige Welteroberer gelebt haben sollen, ein neues Welteroberungsvolk hätte gedeihen können. Gut zugegeben. Aber da hätte dies Land einen langsamen, normalen Werteprozess durchmachen müssen. Den hat dieser große Friedrich gestört. Als Kleinstaat legte sich Preußen zu Bett und als Großstaat stand es wieder auf. Das war unnormal und kam einfach daher, dass es die Nacht über, oder genauer gerechnet, etliche 40 Jahre lang in einem Reck- und Streckbett gelegen hatte.
NDR Kultur am Abend vorgelesen. Gerd Westphal las die zweite Folge aus dem Roman Unwiederbringlich von Theodor Fontane. Diese Folge finden Sie ab sofort 7 Tage im Internet unter ndr.de/kultur sowie auch über unsere NDR Kultur App. Morgen um 22.30 Uhr können Sie die Fortsetzung hören.
NDR Kultur. Play Jazz.
Hallo und willkommen zum Big Band Magazin. Am Mikrofon begrüßt Sie Henry Altmann. Gestopft voll ist der Konzertkalender der NDR Big Band in diesem Monat Juni. Am morgigen Freitag geht schon los mit einem Auftritt beim Hamburger Elb Jazz Festival. Um 17 Uhr beginnt da nämlich das Konzert der NDR Big Band in der Blom- und Voss-Warft. 2 Stunden später übrigens auch auf Arte Concert zu erleben. Und zwar mit einer Legende der brasilianischen MPB, der Musica Popular Brasileira Lenini. In seinem Song Jack Soul Brasileiro verweist der Singer-Songwriter auf eines der ersten Samba-Rock-Stücke, Chiclete com Banana, Kaugummi mit Banane auf Deutsch, ein Klassiker aus seinem Geburtsjahr 1959. Da heißt es zum Beispiel: Ich spiele nur Bebop in meiner Samba, wenn Onkel Sam das Tambourin in die Hand nimmt, das Pandeiro und die Zabumba, wenn er begreift, dass Samba nicht Rumba ist, dann mische ich Miami mit Copacabana, Chiclete mische ich mit Banane und meine Samba wird so sein. Im Konzert von Lenini und NDR Big Band, da wird morgen genau das der Fall sein, also Bebop mit Batuque, Soul mit Samba, Jazz mit Rock und neuen Ideen gemischt werden. Die Proben dafür, die laufen diese Woche. Musik davon mit der NDR Big Band aber gibt's natürlich noch nicht. Allerdings Arrangements davon, die hat der Niederländer Martin Fonze für Lenini und sein eigenes Ensemble geschrieben und live aufgenommen.
Sou brasileiro e que o som do pandeiro é certeiro, tem direção. Já que subi nesse ringue, o país do swing é o país da contradição. Eu canto pro rei da levada, na lei da embolada, na língua da percussão. A dança mugango dengo, a gina do mamulengo, charme dessa nação. Quem foi que fez o samba embolar? Quem foi que fez o coco samba? Quem foi que fez a ema gemer na boca? Do coco um cocar, quem foi que deixou o coco no lugar? Quem foi que fez do sapo cantor de lá?